ist dann ja eigentlich so ähnlich wie bei Menschen auch. Nur wenn man gesund ist, wenn unser Immunsystem funktioniert, dann sind wir auch weniger anfällig für irgendwelche Viren, Bakterien, Schädlinge, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja, gibt es ganz, ganz viele Parallelen. Oder was wir jetzt gar nicht besprochen haben, aber da passt es auch, weil du gerade das von Menschen sagst, die Pflanzen ein bisschen auf Abstand zu setzen.
Hallo zusammen, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Dein Fleckchen Grün. Wie schön, dass ihr dabei seid. Wir wollen heute über ein Thema sprechen, das mich neulich regelrecht angesprungen hat. Und mit wir, da meine ich wie immer unseren Gartenexperten Werner. Hallo Werner.
Hallo Gesa.
Und natürlich mich. Ich bin Gesa, Journalistin, Moderatorin und leidenschaftliche Hobbygärtnerin. Also, ich saß neulich an einem der ersten schönen Tage auf meinem Balkon, hab die Sonne genossen und so ein bisschen an meinen Pflanzen rumgetüdelt. Und da hab ich sie entdeckt. Blattläuse an meiner Rose. Und natürlich habe ich mich sofort gefragt, wie werde ich die jetzt wieder los? Ich will da ja nicht irgendwas draufsprühen. Und mein erster Impuls war, ich muss sofort Werner anrufen, der hat immer gute Tipps. Aber dann dachte ich, Moment, das können wir doch super hier im Podcast besprechen. Es hat nämlich den Vorteil, dass ihr Werners Tipps und Ratschläge auch gleich mitbekommt. Also Werner, deshalb lass uns doch heute mal über Pflanzenschutz sprechen. Was genau versteht man eigentlich unter Pflanzenschutz?
Eins vielleicht vorweg, Pflanzenschutz ist mehr als Pflanzenschutzmitteleinsatz.
Okay.
Pflanzenschutz ist auch vorbeugender Pflanzenschutz. Da geht es beispielsweise darum, viele Dinge zu beachten, wenn ich vielleicht eine Tomate pflanze, dass ich das zum richtigen Zeitpunkt tue. Man erlebt das im Grunde in jedem Jahr, wenn Anfang April einige milde, warme Tage sind, dass dann viele schon gerne ihre Tomaten ins Freiland pflanzen möchten, was aber definitiv zu früh ist.
Und sie nicht auf die Eisheiligen achten.
Genau.
Wo wir da wieder beim Thema wären.
Ja, aber da steckt wirklich eine Menge hinter und das auch zu beachten. Und wie gesagt, das ist ja nicht in Stein gemeißelt, dass es immer der 15. Mai sein muss. Aber wichtig ist es dennoch, weil Anfang April, es ist definitiv zu früh, zumindest in Mitteleuropa. Und dann ist im Grunde nur eine Frage wichtig, werden die Tomaten bis zum 15. Mai oder irgendwann in der Zeit erfrieren? Oder werden sie aufgrund von Kühle und Feuchtigkeit vergammeln? Früher zum Ertrag kommt man definitiv nicht. Heißt also richtiger Pflanzzeitpunkt. Zu spät allerdings auch nicht, dann hat man nach hinten hin nicht mehr ausreichend Zeit.
Und sonst noch, was kann man noch machen?
Den richtigen Standort wählen. Wenn ich jetzt an meine Tomaten denke, wärmeliebende Pflanzenart, da wäre es extrem wichtig, sich einen Standort zu suchen, der luftig ist, der warm ist, der sonnig ist. Das mögen die Tomaten. Dann ist es auch am ehesten gewährleistet, dass die vernünftig Frucht tragen können. Dann geht es natürlich auch darum, eine Fruchtfolge zu beachten. Wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen bei Fruchtfolge. Das ist insbesondere bei Kohlarten von ganz großer Wichtigkeit. Da gibt es ja einige Krankheiten beim Kohl, die über den Boden übertragen werden. Bodenbürtige Krankheiten. Da habe ich keine Möglichkeit, mit einem Pflanzenschutzmittel was zu tun. Wenn ich was machen möchte, wäre eben eine Fruchtfolge wichtig, dass ich quasi mit meinen Kohlpflanzen auf Tournee gehe und die in jedem Jahr an einem anderen Standort setze und vielleicht im fünften Jahr wieder an den ursprünglichen Standort zurückkomme. Resistente Sorten, auch das kann ein wichtiges Thema sein. Auch da wieder auf die Tomaten geguckt, hat man ja die Möglichkeit, mit F1-Hybriden was zu machen, zu arbeiten oder auch mit veredelten Tomaten zu arbeiten, diese zu pflanzen. Die sind deutlich wüchsiger und deutlich widerstandsfähiger als ganz normal Samen ausgesäte Tomaten.
Okay, das heißt, das sind ja alles Maßnahmen, die man trifft, um starke Pflanzen ranzuziehen. Das ist dann ja eigentlich so ähnlich wie bei Menschen auch. Wenn man gesund ist, wenn unser Immunsystem funktioniert, dann sind wir auch weniger anfällig für irgendwelche Viren, Bakterien, Schädlinge, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja, gibt es ganz, ganz viele Parallelen. Oder was wir jetzt gar nicht besprochen haben, aber da passt es auch, weil du gerade das von Menschen sagst, die Pflanzen ein bisschen auf Abstand zu setzen. Infektionsgefahr ist dann auch immer geringer, bei Menschen ja auch, wenn man ein bisschen Abstand hält. Also da lassen sich wirklich viele Parallelen ziehen, die sind auch vorhanden. Und dass man das einfach im Vorfeld beachtet, weil wenn ich das mache, erhalte ich widerstandsfähigere Pflanzen, die dann eben nicht so schnell von Krankheiten und Schädlingen befallen werden. Das kann immer auch passieren, gar keine Frage, aber vielleicht erst später oder vielleicht auch dann nicht in der Stärke, wie das ansonsten der Fall wäre, wenn ich das alles nicht beachte. Jetzt hatten wir über viele Maßnahmen so im Vorfeld gesprochen, die ich quasi so beachte, was eben das Pflanzen betrifft, was aber auch durchaus effektiv ist, Grundstoffe einzusetzen. Und Grundstoffe, das ist ein relativ neues Thema, das gibt so ewig noch nicht in diesem ganzen Pflanzenschutzbereich. Aber mit Grundstoffen kann man auch eine ganze Menge erreichen, meine Pflanzen gesund zu erhalten, beziehungsweise dafür Sorge zu tragen, dass Krankheiten und Schädlinge bekämpft werden.
Also Grundstoffe habe ich jetzt auch noch nicht gehört, muss ich zugeben. Wie unterscheiden die sich von so klassischen Pflanzenschutzmitteln?
Ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle ist, wo die sich von klassischen Pflanzenschutzmitteln unterscheiden. Die sind frei verkäuflich, also die würde ich so in einem Gartencenter direkt erwerben können, ohne dass ich da irgendwie Verkäufer brauche. Das ist einmal so die gesetzliche Sache. Aber bei den Grundstoffen ist es oft so, das sind Stoffe, die kommen eigentlich aus einer anderen Ecke, häufig aus der Lebensmittelecke. Da steckt beispielsweise Essig mit dabei oder Bier oder Lecithin, häufig eben solche Substanzen, wo man weiß, die haben auch einen Pflanzenschutzeffekt. Der ist vielleicht nicht ganz so stark wie bei Pflanzenschutzmitteln, aber er ist vorhanden. Und diese Grundstoffe haben oft noch einen weiteren sehr positiven Effekt, dass sie einen sehr stark pflanzenstärkenden Charakter haben, so dass ein gewisser Doppelnutzen vorhanden ist, Stärkung und Bekämpfung.
Okay, du hast jetzt gesagt Essig, was war es noch? Lecithin, ein drittes hattest du, glaube ich, noch genannt?
Bier hatte ich genannt, oder Brennnesselextrakt, das kennt man auch noch. Auch bei vielen älteren Gartenbesitzern, die kennen das, dass sie so Brennnesseljauche selber erstellen.
Das stinkt ohne Ende.
Ich habe das selber noch nie gemacht, aber jeder, der da mal mit zu tun gehabt hat, sagt, das ist effektiv, ist es wirklich, aber es ist zeitaufwendig, es ist unglaublich geruchsintensiv, vor allen Dingen, wenn man diese Brennnesseljauche angesetzt hat und das mal umrühren muss, das ist an der Stelle auch wichtig, dass das regelmäßig gemacht wird, dass das einen unglaublichen Geruch hervorruft. Und was auch wichtig ist, bei dieser Brennnesseljauche ist ein ganz natürliches Produkt auf der einen Seite, aber das richtig anzusetzen, was die Konzentration der Brennnesseln betrifft. Weil in Brennnesseln steckt Kieselsäure drin und wenn man zu viel Brennnesseln verwendet, um eben diese Jauche zu erstellen, kann das Ganze auch pflanzenschädigend sein. Und wenn man dann ein entsprechendes Produkt verwendet, als Grundstoff hat man eben diese Gefahren alle nicht, was eben den Geruch betrifft, was den Faktor Zeit betrifft und eben was die Dosierung betrifft. Das kann ich dann alles deutlich komfortabler handhaben.
Aber das heißt dann in so einem Brennnessel-Grundstoff, wenn man den kauft, ist auch tatsächlich nur Brennnessel drin?
Ja.
Da wird nichts irgendwie noch mit reingemischt oder so? Ah ja. Und gegen welche Schädlinge oder Krankheiten hilft das dann oder kann es helfen?
Brennnessel, interessanterweise, hat eine Wirkung gegen tierische Schädlinge. Also da geht es um Blattläuse beispielsweise oder
Blattläuse, da haben wir sie wieder.
Meine Freunde. Ja. Und auf der anderen Seite, auch bei einigen pilzlichen Krankheiten ist das von großem positiven Effekt. Und das ist schon sehr ungewöhnlich, dass man so einen Grundstoff hat, der sowohl tierische Schädlinge bekämpft, als auch Krankheiten bekämpft. Und der Effekt ist eben, wir hatten schon darüber gesprochen, doppelt. Einerseits, dass ich einen pflanzenstärkenden Charakter habe, was man eben von der Brennnesseljauche auch kennt. Und eben aufgrund des Nesselgiftes, was da drin ist, habe ich eben auch diesen bekämpfenden Charakter.
Und die anderen Grundstoffe, du hattest ja noch verschiedene angesprochen. Also haben die dann denselben Nutzen oder jeder einen anderen? Wie ist das? Wie kann ich mir das vorstellen?
Lecithin beispielsweise, kennt man, glaube ich, so aus dem Nahrungsergänzungsmittelbereich auch. Da bin ich aber jetzt auch auf dünnem Eis unterwegs, aber da meine ich das auch schon mal gehört zu haben, Lecithin. Lecithin, auch als Grundstoff, wird beispielsweise so aus der Sojabohne gewonnen. Und auch da habe ich einen doppelten Effekt. Einerseits geht es bei diesem Lecithin um einen pflanzenstärkenden Charakter, im Grunde genau wie auch bei dem Brennnesselextrakt. Und auf der anderen Seite, mit dem Lecithin kann ich effektiv auch Pilzkrankheiten bekämpfen. Und zwar der Mechanismus, der dann greift, ist der, dass sich, wenn ich dieses Lecithin ausgesprüht habe, sich auf den Pflanzen, auf den Blättern der Pflanze ein Schutzbelag bildet. Und wenn dann diese Pilzsporen unterwegs sind und sich ein neues Opfer suchen, ist dieser Schutzbelag da und hält dann eben diese Pilzsporen davon ab, in die Pflanze eindringen zu können. Doppelter Effekt.
Okay. Kann man denn solche Produkte dann auch in Biogärten anwenden?
Kann man. Und das wird da auch sehr häufig gemacht. Und es lässt sich auch wirklich wunderbar leicht erklären, weil es sind alles Produkte, diese Grundstoffe, die müssen Lebensmittelqualität haben. Ansonsten würden sie auch keine Genehmigung als Grundstoff erhalten. Und da kann man sich vorstellen, wenn es ein Lebensmittel ist, eben so eine Qualität hat, ist es auch im Bioanbau völlig komplikationslos.
Okay. Ich habe, als ich mich mit meinen Blattläusen rumgeschlagen habe, schon mal so ein bisschen gegoogelt, was man da noch gegen machen kann und bin dann auf so Tipps gestoßen wie Wasser mit Spüli drauf sprühen oder Rapsöl ins Wasser tun. Was hältst du davon?
Nichts.
Nichts, okay.
Gar nichts. Aus zwei Gründen heraus. Einerseits, da kann man jetzt von halten, was man möchte, das ist verboten tatsächlich, das darf ich
verboten?
Gar nicht. Wenn ich etwas als Pflanzenschutzmittel verwenden möchte, muss es zugelassen sein. Das wäre in den Bereichen gar nicht der Fall. Jetzt bei dem Spüli wäre das vermutlich völlig unkritisch, weil das jetzt nicht weiter giftig ist. Es ist aber verboten, das ist das eine. Und das andere ist, es ist technisch oft auch sehr schwierig, das umzusetzen, weil wenn man versucht, aus einem Rapsöl und Wasser selbstständig ein Pflanzenschutzmittel zu erstellen, wird man auf jeden Fall Schiffbruch erleiden, weil das funktioniert einfach nicht. Das Öl wird immer oben aufschwimmen, es wird keine gleichmäßige Flüssigkeit ergeben. Das würde man nicht hinkriegen und dann hätte man ja unten in dem Gefäß, wo man das Ganze angesetzt hätte, das Wasser, oben würde das Öl schwimmen, man kriegt keine gleichförmige Lösung zustande. Das ist oft schwierig und es geht dann ganz oft zu Lasten der Pflanzenverträglichkeit. Von daher, selbstständig Pflanzenschutzmittel anzumischen, da würde ich von abraten. Das kann der Schuss richtig nach hinten losgehen, unabhängig davon, wie gesagt, es ist sogar verboten.
Das wusste ich nicht, das finde ich ja interessant. Ich habe auch, aber das kann ich dann gleich aus meinem Kopf streichen, ich hatte auch was gelesen von einem Nikotinsud, also wo man tatsächlich Wasser mit Nikotin aufkocht. Aber ich nehme mal an, das ist dann auch nichts, oder?
Das ist auch verboten und da kann man es auch wirklich begründen. Es gab tatsächlich Nikotin auch als Pflanzenschutzmittelwirkstoff mal. Das ist aber schon in den 80er Jahren verboten worden aufgrund seiner Gefährlichkeit. Da steckt also wirklich eine Menge Gefahrenpotenzial drin. Deswegen ist es auch schon seit über 4 Jahrzehnten im Pflanzenschutzbereich gar nicht mehr zugelassen. Und von daher, da würde ich wirklich vollständig die Finger von lassen. Das ist wirklich gefährlich, in Teilen zumindest.
Weil es dann andere Organismen oder Pflanzen oder Tiere auch abtöten kann, wenn es
zu hochdosiert ist? Das wäre die eine Möglichkeit, dass es eben auch sogenannte Nicht-Zielorganismen trifft. Ein anderes Problem kann sein, das muss man im Einzelfall immer beantworten, dass ich Probleme habe mit der Wartezeit. Wartezeit, also wie lange muss ich warten, bis ich dann ernten kann? Eben wenn ich so einen hocheffektiven Wirkstoff da einsetze, wie eben das Nikotin. Und das Dritte, was auch beantwortet sein muss, wie gut ist es pflanzenverträglich? Und das ist auch bei selbstgemischten Pflanzenschutzmitteln oft ein großes Abenteuer, dass ich vielleicht die Blattlaus oder die Spinnmilbe bekämpft habe. Wenn man jetzt ein bisschen spöttisch unterwegs wäre, habe ich vielleicht im selben Umfang auch die Pflanze mitbekämpft, weil es einfach nicht pflanzenverträglich war. Von daher, da sollte man wirklich vollständig die Finger von lassen. Das kann richtig schief gehen.
Naja, das ist ja beim Thema Pflanzenschutz, also zumindest für Laien finde ich, also wie mich, ja eh immer so ein Thema. Ne? Also ich bin da echt auch immer so ein bisschen vorsichtig und habe immer Angst, dass ich eben auch andere Pflanzen und Tiere mitschädige. Deshalb für mich ist auch immer so eine Frage der Dosierung. Früher hat man ja gerne mal gesagt, viel hilft viel, ne? Draufballern. Wie sieht das aus beim Pflanzenschutz und auch bei so Grundstoffen?
Es gibt bei den Grundstoffen und auch bei Pflanzenschutzmitteln gibt es eher mal eine ganz klare Dosierungsanleitung. Und die ist tatsächlich auch vollständig verbindlich, weil wenn ich das überschreite oder unterschreite, gibt es jeweils Probleme. Überschreite, das ist oft das Problem, dass es von der Pflanze nicht gut vertragen wird und dass ich vielleicht auch mit meiner Wartezeit nicht hinkomme, dass ich vielleicht ernte und da sind noch Rückstände drauf. Das möchte ich ja auch nicht. Und wenn ich zu wenig verwende, dass man denkt, das ist vielleicht alles ein bisschen zu viel, ist das Risiko relativ hoch bei zu geringer Dosierung, dass es einfach nicht effektiv wirkt, dass ich eine Minderwirkung erreiche. Und was noch schlimmer sein kann, dadurch, dass ich mit so einer abgeschwächten Lösung arbeite, Spritze, dass ich dann deutlich eher eine Resistenz hervorrufen kann. Das ist so ein ähnlicher Mechanismus Grippeschutzimpfung, jetzt im Entferntesten vom Vergleich.
Oder wie bei Antibiotika auch.
Ja, ne? Dass das einfach dann nicht mehr richtig wirkt, dass ich quasi die Schädlinge an den Wirkstoff gewöhne. Und wenn ich dann tatsächlich ein großes Problem habe, dass die Schädlinge sagen, ihr könnt mir jetzt gar nichts mehr, ich bin jetzt dagegen resistent. Von daher, diese Gebrauchsanweisung, die man hat bei den Pflanzenschutzmitteln, auch bei den Grundstoffen, so kompliziert, wie sich das auch anhört, es ist entscheidend wichtig, das genau zu beachten.
Okay, das ist nochmal gut zu wissen. Und gibt es sonst noch Tipps, also wo du sagen würdest, da muss man drauf achten, wenn man Pflanzenschutz oder solche Grundstoffe einsetzt?
Vielleicht auch so ein spezieller Tipp vielleicht an der Stelle. Ich würde einen Pflanzenschutzmitteleinsatz auch immer davon abhängig machen, wie weit sind wir in der Vegetationszeit schon vorangeschritten. Vielleicht jetzt auch nochmal zu den Grundstoffen. Wir haben das ja oft so, dass irgendwann Ende August, Anfang September im Außenbereich beim Kürbis, bei der Zucchini sich so ein echter Mehltaupilz bildet.
Ja, ja.
Das ist eigentlich in jedem Jahr der Fall. Und wenn das eben, wie gesagt, ja sehr verlässlich so eintritt, würde ich zu dem späten Zeitpunkt immer mit einem Grundstoff arbeiten. Damit kriege ich eine deutliche Befallsminderung hin, aber arbeite eben mit diesem Grundstoff, was ja nochmal deutlich weniger kritisch ist als ein Pflanzenschutzmittel, wenn man da überhaupt das so sagen möchte.
Aber kurz, wenn ich dich unterbrechen darf, würdest du den dann prophylaktisch einsetzen, also schon damit anfangen, bevor der Mehltau kommt oder wenn man so die ersten Anzeichen sieht?
Nee, schon deutlich früher. Und zwar werde ich das dann irgendwann im August auch merken, die Tage werden ja deutlich kürzer, man hat viel eher mit Blattfeuchte zu rechnen, mit Taufeuchte zu rechnen. Und wenn ich das auch weiß und es ist vielleicht auch nicht mehr dieses ganz hochsommerliche Wetter, vielleicht noch so spätsommerliches Wetter, aber eben keine 32 Grad mehr, dass ich dann überlege, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, eben meine Zucchini, meinen Kürbis mit dem Grundstoff zu behandeln, damit eben dieser echte Mehltaupilz sich dann nicht so ausbreiten kann.
Und das sprüht man dann einfach auf die Pflanze drauf, auf die Blätter?
Richtig. Idealerweise Blattoberseite, Blattunterseite, so gut wie das eben auch geht. Vielleicht, was immer gut ist, wenn man, wenn möglich, ein Regenwasser dafür verwendet, kein Leitungswasser, weil sich dann einfach das Regenwasser deutlich besser noch auf den Blättern verteilt als Leitungswasser.
Aber würdest du denn jetzt sagen, also ist es für meine Rose schon zu spät mit dem Grundstoff, mit den Blattläusen oder kann ich das noch versuchen?
Bei Blattläusen kann man sagen, kann man das machen. Und Blattläuse, so unangenehm die vielleicht auch erstmal aussehen, es ist im Grunde ein relativ harmloser Schädling. Und man kriegt die Blattläuse relativ gut da bekämpft. Das kann, bei Blattläusen finde ich das sehr unkritisch. Wo man immer ein bisschen vorsichtiger sein muss, auch frühzeitiger sein sollte, wenn es um Pilzkrankheiten geht. Und jetzt Rose, das wäre eben vielleicht der Sternrußtau, den man ja an der Rose kennt. Und wenn ich dann im Frühsommer merke, es ist schwieriges Wetter in dem Sinne, dass ich häufig Niederschläge habe, oft Temperaturen von 20 Grad habe, dann wäre es wichtig, eben um diesem Sternrußtau aus dem Wege zu gehen, sehr frühzeitig dann so einen Grundstoff einzusetzen.
Okay, also ich glaube, ich werde das mit dem Brennnessel-Grundstoff mal an meiner Rose testen. Und dann hoffe ich natürlich auch noch auf die Fressfeinde, zum Beispiel Marienkäfer. Oder wir haben auch so ein Meisenpärchen, das bei uns in so einer Mauerritze wohnt am Balkon. Die fressen ja auch gerne Blattläuse, glaube ich, ne?
Die fressen sogar sehr gerne Blattläuse. Und auch das kann man wirklich so sagen. Jetzt bei einer Rose würde ich wahrscheinlich auch was unternehmen. Aber wenn das jetzt ein Gehölz ist, ich sag mal so in der dritten Reihe des Gartens, was man nicht auf Anhieb sieht, da würde ich tatsächlich auch warten, vielleicht ein paar Tage warten, weil ganz oft ist es dann auch so, dann hat man einen sehr massiven Befall mit Blattläusen und sehr schnell stellen sich dann auch Nützlinge ein. Einerseits, dass die Vogelfamilien das für sich entdecken oder dass auch Horden von Marienkäfern dann kommen und das auffressen. Im Nutzgarten ist was anderes und im Vorgarten ist auch noch was anderes, aber da würde ich immer schauen, wo ist der Schädlingsbefall aufgetreten und manchmal hilft die Natur sich dann auch wirklich sehr schnell an der Stelle selber, dass man einfach durch Aussitzen das auch relativ gut in den Griff bekommt.
Ach Werner, vielen, vielen Dank. Es ist immer so super mit dir. Das ist so toll, dass man dich alles fragen kann. Und mein Garten hat schon so von deinen Tipps profitiert. Und ich glaube, es wird diesmal auch wieder so sein. Und wie ist es denn eigentlich bei euch? Wie sind denn eure Erfahrungen mit Pflanzenschutz oder solchen Grundstoffen? Oder habt ihr vielleicht noch Fragen zum Thema? Schreibt uns doch einfach mal, entweder per Mail über podcast@compo.de oder auch über Spotify. Da könnt ihr uns auch gerne ein Like da lassen und über unsere nächsten Themen abstimmen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dahin.